Paul Ronsheimer wurde attackiert.
Bild-Vize Paul Ronsheimer wird bei Protesten gegen den AfD-Parteitag bedrängt und beschimpft.
Paul Ronsheimer wurde attackiert. Die Frage, ist der Mann ein Heuchler? Der schwarze Mob hatte den stellvertretenden Bild-Chefredakteur in Gießen ins Visier genommen. Nazis raus wurde skandiert. Die Bild selbst schreibt von linken Demonstranten. Ich weiß nicht genau, aber handelt es sich dabei nicht eher um Linksextremisten? In einem ausführlichen Beitrag auf X hat Ronsheimer seine Erfahrungen geschildert. Schockiert ist der Bildmann. Er kann es gar nicht fassen, was er dort erlebt hat. Er schreibt, dass er für sein Reportageformat Ronsheimer – Wie geht's Deutschland?, was von Sat.1 produziert wird, bei der Demo in Gießen unterwegs war. Über die Lautsprecher wurden die Demonstrierenden aufgefordert, Lärm gegen ihn zu machen. Immer brav gendern, Herr Ronsheimer. Auf das Demonstrierende hat übrigens auch Ralf Schuler in einem Kommentar unter seinem Beitrag hingewiesen. Und Ronsheimers Reaktion darauf war, mein Gott, bist du durch. Aber weiter in Ronsheimers Text. Demonstrierende, Zwinker-Smiley, riefen uns, hau ab, Nazis raus und es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda entgegen. Nachdem wir das Zentrum der Proteste, schreibt er weiter, an der Adenauerbrücke verlassen hatten, folgten uns mehrere hundert Demonstrierende weiterhin die Straße entlang, skandierten Parolen und wurden zunehmend aggressiver. Mehrere Polizistinnen und Polizisten mussten unser Team schützen und forderten uns aufgrund der eskalierenden Sicherheitslage auf, die Dreharbeiten abzubrechen. Andernfalls würden sie uns einen Platzverweis erteilen müssen. Die Beamten brachten uns schließlich auf ein abgeschlossenes Gelände der Stadtwerke Gießen, damit uns die Demonstrierenden nicht weiter verfolgen konnten. Dort mussten wir mehr als eine Stunde bleiben, bevor wir unsere Dreharbeiten in der Stadt und in der Messehalle fortsetzen konnten. Das, was mein Team und ich in Gießen bei den Protesten gegen die AfD-Jugendorganisation erlebt haben, war eine massive Einschränkung der Pressefreiheit und völlig inakzeptabel. Die Beleidigungen und Aggressionen haben uns zutiefst erschüttert. Auch in seinem, und ich muss es leider so hart sagen, Heul-Podcast Ronsheimer mit dem Titel Linker Mob vs. Paul, als die Anti-AfD-Demo plötzlich eskalierte. Auch da schildert er, wie die Situation kippte, warum ihn dieser Vorfall persönlich erschüttert hat und was die Eskalation über die zunehmende Polarisierung in Deutschland zeigt. Außerdem ordnen Paul und Philipp ein, was die AfD-Jugendgründung politisch bedeutet und warum ausgerechnet die Gewalt am Rande der Proteste der Partei in die Hände spielt. Nebenbei bemerkt ist es die verrückteste Schreibweise von Philipp, die ich jemals gesehen habe. Paul Ronsheimer scheint wirklich und ganz ehrlich darüber bestürzt zu sein, dass ausgerechnet er vom linksextremen Mob angefeindet wurde. Ihn, ausgerechnet ihn hat man als Nazi bezeichnet. Das gibt's ja gar nicht, oder? Er wollte ja schließlich nur seinen Job machen und berichten. Ihm wird es nicht auffallen und eine Interviewanfrage von mir hat er leider nicht beantwortet. Lieber Paul, es spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben zwei Situationen gleichzeitig in Deutschland. Unsere Nazi-Vergangenheit und, das wissen wir seit dem Podcast von Gordon Ripinski mit Ulrich Siegmund, die Deutschen haben das schlimmste Verbrechen der Menschheitsgeschichte begangen. Also wir, beziehungsweise unsere Vorfahren, dann ist mal die Rede von unseren Großeltern. Meine Großeltern sind 1944, 1945 geboren. Die haben ganz sicher keine Nazi-Verbrechen begangen. Aber auch irgendwann wird man wahrscheinlich mit diesem Mythos aufräumen können, dass es alle unsere Großeltern gewesen sein sollen. Egal. Gleichzeitig gibt es das Mantra, nie wieder, also nie wieder Nazis ist jetzt. Und nun hat dein Arbeitgeber, aber auch du selbst mit deiner Berichterstattung regelmäßig dazu beigetragen, dass ausnahmslos jeder in Deutschland, der irgendetwas mit der AfD zu tun hat, in diese Nazi-Hitler-Goebbels-Ecke hineingepresst wird. Es verschmilzt zu einem Konglomerat von linksgrün aufgewecktem Nazi-Hassbrei, der dann überall ausgekotzt wird, wo jemand ein Pappschild hochhält. Paul, ich verrate dir jetzt mal was. Niemand, der von den Omas gegen rechts oder diesen ganzen anderen Demokratieretterfiguren als Nazi diffamiert wird, ist tatsächlich ein Nazi. Der offensichtlichste Grund ist, es leben so ziemlich überhaupt keine Nazis mehr. Aber der zweite und wesentlich wichtigere Grund lautet, niemand von denen, die ständig so genannt werden, vertreten tatsächlich diese Ideologie. Niemand, lieber Paul. Und du hast es nun gemerkt, gespürt, wie es sich anfühlt, dennoch als genau das bezeichnet zu werden. Corona ist das beste Beispiel. Da war man nicht nur Nazi, sondern gleich Corona-Impf-Virus-Leugner, was auch immer, Impfverweigerer sowieso. Ja, man hat sich anhören müssen, man würde die eigene Oma umbringen, wenn man sich nicht impfen lässt. Kritik an der Migration in Deutschland, man ist ein Nazi. Kritik an der Regierung, da ist man sogar ein delegitimierender Nazi. Auch beim Fleisch oder wenn man das Thema Feminismus kritisiert, wenn man kein Tempolimit will, wenn man Diesel statt Elektro will, überall sind es Nazis. Dazu gesellen sich dann synonym Begriffe wie Faschist, Rechtsextremist, Rechtsradikal oder auch gleich alles gemeinsam. Manchmal schleicht sich da auch sogar ein Neonazi ein. Worüber Paul in seinem Podcast nicht spricht, die Angriffe auf die restliche Presse. An vorderster Front Maximilian Tichy von Tichys Einblick, aber auch Lena von der Jungen Freiheit wurde von den Demonstranten, von den überwiegend friedlichen Demonstranten, trotzdem Extremisten, bedrängt. Wir haben drei völlig unschuldige, unbekannte junge Männer, deren Auto demoliert und die Scheibe sogar eingeschlagen wurde. Auch darüber spricht er nicht. Wir haben den AfD-Politiker, auf den eingeprügelt wurde, Julian Schmidt. Wir haben den YouTuber Sebastian Weber, Weichreiter.tv, der ständig von Linksextremisten auf allen möglichen Veranstaltungen persönlich angegangen, bedroht, bedrängt oder auch geschlagen wird. Diese Menschen wollen keine Berichterstattung über sie. Das ist auch der Grund, warum sie sich vermummen, um potenziell Straftaten begehen zu können. Sie wollen Berichte wie in der Tagesschau, in denen dann vereinzelt darüber gesprochen wird, dass Demonstrierende, Zwinker-Smiley, lieber Paul, und Polizisten aneinander geraten sind. Und bitte dabei im Hinterkopf behalten, dass niemand aus dem Team von Ronsheimer tatsächlich persönlich angegangen, geschlagen oder getreten wurde. Sie wurden nur bedrängt. Ich habe mich nach den drei jungen Männern, deren Auto angegriffen wurde, erkundigt, ja, da wo die Scheibe eingeschlagen wurde. Hier nochmal die Aufnahmen aus dem Fahrzeug heraus. Das hier ist noch ein kurzer Clip, den sie im Nachhinein aufgenommen haben. Überall am Fahrzeug gibt es Dellen und Kratzer. Die Spiegel funktionieren nicht mehr richtig. Sie waren vollständig versichert zum Glück und der Anbieter des Mietwagens bzw. die Versicherung trägt auch die vollen Kosten dafür. Ich habe mit dem Berliner AfD-Politiker Martin Kohler gesprochen. Er ist Mitglied im Landesvorstand und hat das Video unter anderem auf Twitter geteilt. Fälschlicherweise ist man davon ausgegangen, dass er persönlich im Auto gesessen hat, aber er steht in engem Kontakt zu den drei Personen aus dem Auto, die aber aus nachvollziehbaren Gründen auch lieber anonym bleiben wollen. Du bist im Landesvorstand von der Berliner AfD, richtig?
Genau.
Ja. Und über diese Funktion kennst du die drei Mitglieder auch, die dort mit zu dem Kongress gefahren sind. Waren die auch in der JA, also in der Jungen Alternative, bei euch vorher auch aktiv, oder?
Teils, teils. Also einer war auch davor schon mit bei uns aktiv. Die anderen sind auch noch relativ frisch dabei. Also können auch schon 2 Jahre sein oder so, aber die waren jetzt nicht irgendwie besonders aktiv in der JA. Der eine ist auch ganz frisch dabei und ist ja natürlich auch nochmal eine harte erste Erfahrung, die man da macht, ja.
Ja, also das bedeutet, die drei, und das hat ja dieser eine Demonstrant, der sich da, der später auch noch gefilmt wurde, gesagt, sie wussten gar nicht, wer im Auto saß. Und du kannst auch nochmal sagen, okay, das sind jetzt keine hohen Funktionäre der Berliner AfD oder ehemaligen Jungen Alternative gewesen. Das heißt, auch das, was er sagt, stimmt im Prinzip, dass man von außen nicht hätte sagen können oder beurteilen können, sind das jetzt irgendwie drei junge Männer, die da zufällig unterwegs sind, wahrscheinlich auch mit einem Mietwagen, oder hast du da, weißt du darüber was?
Ja, also es war ein Mietwagen, auch Gott sei Dank komplett versichert, so dass da jetzt auch keiner auf Kosten sitzen bleibt. Mietwagenfirma sagte wohl auch schon, naja, wenn sie versichert sind, dann kriegen sie auch ihre Kaution wieder. Also da ist kein Problem auf der Seite und ja, also nach außen hin völlig Unbekannte. Also die sind nicht mal irgendwie in der BVV, also was anderswo der Kreistag ist oder so.
Bezirksvertreterversammlung.
Genau.
Ja.
Also es sind ganz normale Mitglieder.
Hast du im Nachgang jetzt mittlerweile mit den dreien gesprochen, wie sie damit umgehen, wie sie das ja für sich quasi erlebt haben?
Ja, ich konnte zumindest mit einem telefonieren, mit den anderen habe ich kurz geschrieben. Die sind natürlich ziemlich eingeschüchtert gewesen und sind ja dann am Ende auch nicht durchgekommen zur Halle. Die sind dann erstmal nach der ganzen Geschichte in ihre Unterkunft gefahren und haben sich da einen Moment ausgeruht. Ich glaube, waren noch kurz das Mittagessen und haben dann auch beschlossen, also sie tun sich das jetzt nicht ein zweites Mal an, sondern sind dann auch wieder unverrichteter Dinge nach Berlin gefahren und wurden da eben auch an ihrem Recht gehindert, ihre Mitgliedsrechte auszuüben. Das muss man so klar sagen, ja.
Ja.
Also in diesem konkreten Fall hat dieser Straßenterror dann auch gewirkt.
Kannst du ungefähr das Alter nennen? Du hast ja gesagt, die wollen, also die drei stehen nicht in der Öffentlichkeit, wollen auch nicht in der Öffentlichkeit stehen. Habe ich auch absolutes Verständnis dafür, wenn sie keine Person des öffentlichen Lebens sind, aber so ungefähr grob.
Die sind alle in ihren 20ern, also da verteilt, sagen wir mal. Also
ja.
Anfang, Mitte 20.
Haben Sie schon gesagt, wie es für die persönlich weitergehen wird? Wollen Sie weiterhin aktiv bleiben oder ziehen sich lieber erstmal zurück oder meiden künftig solche Veranstaltungen? Hast du da schon irgendwelche Aussagen mitbekommen?
Nee, also die werden weiterhin mitmachen, haben sich auch schon erkundigt, ob wir schon ein Datum haben, wo wir unseren Landesverband in Berlin gründen. Also nachhaltig werden sie sich da jetzt nicht einschüchtern lassen, aber ist natürlich trotzdem eine krasse Erfahrung gewesen.
Ja, bisher wurde das ganze Jahr, also speziell die eingeschlagene Scheibe von dem Auto, sind ja hinter dem Rettungswagen lang mitgefahren dadurch, nicht wirklich medial aufgegriffen. Gab es da von irgendeiner Seite bisher Anfragen bei euch oder hat sich da bisher jemand für interessiert oder nachgehakt?
Na, ich habe unter anderem mit News und der Jungen Freiheit darüber gesprochen. Bei News ist auch was erschienen. Bei Jungen Freiheit bin ich jetzt offen gestanden überfragt. Ansonsten habe ich gestern mal beim Pressesprecher unseres Landesverbandes nachgefragt. Der hatte da nur eine Richtigstellung für. Bei einem Artikel erschien dann, dass ich in diesem Auto saß. Das hat er richtiggestellt. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, der hat es hochgeladen, dann wird das auch gewesen sein. Aber das hier eben auch nochmal, ich saß da nicht mit drin und auch Christopher Wiedenhaupt, der das auch hochgeladen hat, der jetzt der frisch gewählte Schriftführer ist im neuen Bundesvorstand, der saß auch nicht im Auto. Und da gab es so ein paar Richtigstellungen, ansonsten ist mir aber bisher noch nichts bekannt.
Ja, wie ist das bei dir persönlich gewesen mit Anreise, Abreise? Gab es da Probleme?
Also dieses Mal war es für mich noch einigermaßen entspannt in der Form, dass wir sehr früh losgefahren sind. Also wir waren dann auch schon um kurz nach 5, 5:30 Uhr an der Halle.
Oh, das ist sehr früh.
Ja, unser Fahrer hat gesagt, er ist mit seinem Privatauto hier und möchte da kein Risiko eingehen. Und dementsprechend haben wir ja noch die erste Gelegenheit quasi genutzt, da über einen Sammelpunkt zu fahren. Und da hat die Polizeistrategie ja auch noch funktioniert, aber die muss unmittelbar nach uns zusammengebrochen sein, weil nach unserem Konvoi sind dann in den nächsten 2 Stunden nur so eine Handvoll Autos kleckerweise dazugekommen. Aber da ist eben wirklich alles an Taktik und Strategie in sich zusammengefallen. Und wir hatten da quasi Glück, dass wir durch das frühe Aufstehen so durchgekommen sind.
Ja.
Grundsätzlich, ich bin ja seit 2013 Parteimitglied, hat man sowas schon öfter mitgemacht. Und man merkt zwar, dass die Aggressivität zunimmt, aber die Polizei scheint auch immer mehr zu lernen, wie man mit solchen Situationen umgeht. Also ich kann mich erinnern, Parteitag in Köln war das, glaube ich, vom Maritimhotel. Da war die Demo unmittelbar vor dem Kongresshotel und da musste man dann immer warten, dass sich da irgendwie 10 gepanzerte Polizisten bereit erklärt haben, dich in einer kleinen Gruppe durch diese Demo durchzubringen. Und das funktioniert jetzt besser, dadurch, dass es diese Bannmeilen gibt. Aber natürlich steigt das Gewaltpotenzial auf linker Seite und dann eben auch mal Durchbrüche. Und wir haben das ja auch gesehen, zumindest hier in Berlin an den Universitäten gab es ja auch richtig so Demo-Workshops, wo man die Leute aufgehetzt und eingepeitscht hat, aber es dann eben auch Gespräche über deren Taktiken gab, wie sie vorgehen wollen und auch die polizeiliche Ordnung unterminieren wollen und das an den staatlichen Universitäten.
Ja, ich hatte es vorhin schon kurz vor die Aufnahme startet angesprochen. Paul Ronsheimer wurde ähnlich angefeindet, kann man ja durchaus sagen, mit Parolen wie Nazis raus und es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Also da, wenn man sich ein Feindbild ausgemacht hat, und ich bin mir sicher, das wird dem Ronsheimer noch weniger wahrscheinlich gefallen haben als den AfD dann, einfach weil man ja, also ich kenne es ja selber, man muss sich diesen Vorwurf regelmäßig gefallen lassen und irgendwann stumpft man halt ab und nimmt das nicht mehr für voll, wenn man als Nazi beschimpft oder beleidigt wird. Für ihn, glaube ich, in der Form auf der Demo Novum. Jetzt hat er da auch im Podcast darüber gesprochen, hat einen ausführlichen Twitter-Beitrag dazu geschrieben. Da würde mich mal interessieren, glaubst du, dass er diese Lebensrealität, weil er es vorher nicht so erlebt hat, da jetzt vielleicht künftig anders mit umgehen wird? Oder das, weil er schien ja ehrlich schockiert über das Verhalten, was ja also für dich nichts Neues sein wird, wenn du seit 2013 Mitglied bist. Ich war in Essen auf dem Bundesparteitag bei diversen anderen Veranstaltungen. Für mich war das also war das absehbar, was passiert. Und da ist jetzt eigentlich nichts außer der Reihe passiert. Das einzig wirklich Merkwürdige war ja vielleicht der Klaus Kinski-Redner, aber der Rest, also das Verhalten der Linksextremisten war ja so vorhersehbar, wie es nur hätte sein können.
Ja, eben, also ich bin auch einigermaßen überrascht über seine Entrüstung. Also, dass es dieses Riesenpolizeiaufgebot gab, das hängt ja nur von der Gegenseite ab. Ja, also, um AfD-Parteitag zu schützen, da reicht wahrscheinlich ein Streifenwagen, der einmal guckt, ob die Brandschutzregeln beachtet werden oder ob die Halle zu voll ist. Und mehr bräuchte es dafür nicht. Also, dass das Gewaltpotenzial von linker Seite ausgeht, dürfte ja eigentlich jedem klar sein. Und ich habe auch in diesem Podcast heute Morgen, als ich mit dem Hund spazieren gegangen bin, mal reingehört. Und da sagte der Philipp Pjatow, der ihn interviewt, auch, ja, Paul, sinngemäß zitiert, ja, Paul, du wirkst auch viel ergriffener als sonst, wenn du aus Kriegsgebieten kommst. Warum hat dich das jetzt so getroffen?
Ich kenne dich jetzt relativ lange und ich habe dich nach vielen Situationen erlebt, in denen du wirklich richtig großer Gefahr ausgesetzt warst. Also bei Frontbesuchen in der Ukraine. Ich erinnere mich noch gut daran, wie du drauf warst, als du mal einen Tag im Knast im Libanon warst oder wenn du von den Taliban zurückgekommen bist. Also du bist Gefahrensituationen gewohnt, möchte ich sagen. Aber du bist jetzt erschütterter, als ich dich sonst so kenne. Was genau ist es, was dich da mitgenommen hat? Ist es, dass du es gar nicht erwartet hast, dass ausgerechnet aus diesem politischen Lager so etwas kommt? Weil ich stelle mir vor, wenn du zum Beispiel in eine Rechtsextremisten-Demo gehst, dann weißt du, und da marschieren Glatzköpfe, die ausländerfeindliche Parolen rufen. Dann erwartest du, dass sowas kommt. Oder wenn du auf eine Pro-Putin-Demo gehst, erwartest du, dass sowas kommt. Ist es hier die Überraschung? Ist es hier die Enttäuschung, dass du auf einen Protest gehst, der demokratisch total legitimiert ist? Es geht halt gegen eine politische Partei. Und dann passiert sowas, dass es Leute sind, die sagen, wir wollen die Demokratie beschützen und dann geht es aber gegen Journalisten. Was ist es, was dich so mitnimmt?
Und das ist natürlich schon eine absurde Situation, wenn der Berliner Medienelfenbeinturm hier mit der Realität konfrontiert wird. Und wie du sagst, bei uns passiert das ja teilweise an normalen Infoständen, dass man da angegangen wird.
Hast du in der
Und
Vergangenheit AfD-Veranstaltungen mit Kriegsgeschehen verglichen?
nein, eben nicht. Ja, wie du sagtest, man stumpft ja auch ein bisschen ab, aber eigentlich ist es dann auch krass, was man als AfDler so als Normalzustand hinnehmen muss. Und jetzt bezogen auf Paul Ronsheimer, also ich glaube schon, dass es irgendwas mit ihm gemacht hat, aber ob er da langfristig was draus lernen wird, meine Hoffnung ist jetzt nicht sonderlich groß, ja, weil also er hat dann auch in dem Podcast tausendfach betont, dass der überwiegende Teil ja friedlich war. Und da quasi die Rückversicherung immer ja, die Signale auszusenden, hey, ich stehe schon auf der richtigen Seite, ich gehöre auch zu den Guten und sehe das, aber bitte beim nächsten Mal nicht mich angreifen. Das ist dann schon einigermaßen peinlich.
Ja, da habe ich eben auch schon gesagt, ich halte dieses Argument für, und leider wird das nie wirklich, also das wird dann so hingenommen, dass dann gesagt wird, okay, wir haben halt hier, was weiß ich, 50 Videoaufnahmen, wo es Gewalt gibt, aber bei 25.000 Leuten haben die meisten natürlich nichts gemacht. Und meine These, die ich vertrete, ist, dass es nur nicht mehr passiert ist, weil alle anderen nicht die Möglichkeit dazu hatten und quasi, ja, wenn man unter sich ist und es kommt kein AfDler vorbei, keine Polizei, kann sonst, man kann friedlich seine Straße blockieren, ja, warum soll man da auch irgendjemanden angreifen? Wenn man Paul Ronsheimer und das Kamerateam und jemanden, der mit Megafon dazu auffordert, die in ihrer Arbeit zu behindern, dann bin ich sicher, dass 95% der 25.000 exakt genauso mitgemacht hätten, auch aus dieser Gruppendynamik heraus. Daher, also für mich persönlich lasse ich das Argument nur wenig gelten. Oder hast du den Eindruck, dass die allermeisten, die dort waren, tatsächlich eigentlich nur friedlich die Demokratie verteidigen wollten?
Naja, sagen wir es mal so, ich wäre jetzt mit meinem AfD-Beutel freiwillig durch keine Demo gelaufen, egal wer da jetzt der Veranstalter war. Und ob da jetzt 95% in der Form gewalttätig sind, dass sie auch bereit sind, die Faust zu schwingen, das ist sicherlich nicht der Fall. Aber dass sie einen bedrängen, einem anschreien, spucken, ja, auch sowas haben wir ja schon erlebt. Das denke ich, trifft schon auf die Leute zu und
War
ich
ja bei
erhoffe.
Ronsheimer auch nicht. Der wurde ja nicht körperlich angegriffen. Das war ja auch dieses Bedrohungsgefühl, was er geäußert hat. Und ich glaube, dass dazu sich wesentlich mehr Menschen bereit erklären würden vor Ort, als jetzt tatsächlich zuzuschlagen, wie der Autohändler aus Gießen.
Ja, und das ist ja auch diese Mob-Dynamik, die da vorherrscht, dass sich da Leute dann auch richtig mitreißen lassen und wenn sie dann sogar von der Bühne aus angestachelt werden, wie bei dieser DGB-Demo, wo dann das Team von Max Tichy angegriffen wurde, dann fühlt man sich natürlich auch richtig legitimiert, ja. Und das ist auch der Punkt, den man, glaube ich, allen, die da irgendwie mit assoziiert werden, zum Vorwurf machen kann. Man stelle sich nur mal vor, am Rande einer AfD-Veranstaltung würde ein Nicht-Mitglied, was sich da einfach nur hinbegibt, um zu provozieren, würde da irgendwie einen Journalisten anrempeln oder so. Jeder Pressejournalist würde dreimal bei Weidel und Kupala anfragen, ob sie sich denn davon von dieser Gewalt distanzieren. Aber das habe ich jetzt nicht mitbekommen, dass man bei der SPD, beim DGB, bei den Jusos und wer da noch alles aufgerufen hat, bei den Kirchen und so, jetzt Sturm klingelt und fragt, verurteilen Sie das? Nein, das wird immer als Gesetz vorausgesetzt, dass die meisten nicht zugeschlagen haben und dann ist das schon in Ordnung. Und das zeigt eben auch, wie das hier aus den Fugen geraten ist. Und es wird eben zumindest geduldet von den politmedialen Entscheidungsträgern in diesem Land.
Ich habe eine Doktorandin gefunden, da hat mich ein Zuschauer darauf hingewiesen, die, ich glaube, 10, 12 Beiträge auf Twitter absolut beleidigend, aggressiv kommentiert hat. So, du dummes Nazi-Opfer und so in diesem Duktus quasi. Da habe ich aufs Profil geguckt, Doktorandin an der Uni Gießen und macht irgendwie, praktisch arbeitet sie noch beim Fraunhofer-Institut, die auch in Gießen sitzen mit. Und hat das alles in ihrem Profil bei Twitter und so weiter drinstehen, habe ich jetzt, das ist, ja, Samstag war das, habe ich, oder ich glaube am Freitag sogar noch davor, habe ich angefragt, wie man dazu steht, ob es dazu eine Stellungnahme geben wird. Gar keine Reaktion darauf. Aber ja, die verstecken sich nicht dahinter und das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied, dass man, wir sind nicht da angekommen, dass gleichberechtigt linke Gewaltverherrlichung im Netz genauso geahndet wird mit, weiß ich nicht, dein Arbeitgeber reagiert, schmeißt raus, wie das auf rechter Seite der Fall ist. Aber mal schauen, vielleicht stößt ja Ronsheimer den ersten Stein an, wir wissen es nicht. Ich bin da wenig
Ja.
optimistisch. Ich glaube, er wird wieder in die Ukraine fliegen und dann zurückkommen und dröbbelt aus dem Krieg berichten, aber ich glaube, das hat er wahrscheinlich wieder schnell vergessen. Ja.
Ja, wir haben das ja auch. Ich habe ja dieses Video gepostet, was nun auch hunderttausendfach geklickt wurde auf Instagram und auf X. Und da sind ja auch kilometerweise beleidigende Beiträge und auch eine krasse Täter-Opfer-Umkehr. Eigentlich müsste man sich die Mühe machen, so wie du das jetzt da bei der Doktorandin gemacht hast, und das mal scannen, wer da so dabei ist beim Rumpöbeln und beim Legitimieren. Und eben auch diese Täter-Opfer-Umkehr. Und dann wird einfach behauptet, die seien in eine Menschenmenge gerast, was nun auch offensichtlich nicht stimmt. Und das können die aber einfach so verbreiten, ohne dass da eine Autorität einschreitet. Oder auch besonders krass fand ich, unser Bundestagsabgeordneter Schmidt wurde ja auch angegriffen und hat sich dann gewehrt zusammen mit seinem Begleiter. Und dann postet das der Wienand, heißt er, glaube
Lars
ich,
Wienand, ja.
online, und sagt, er sieht da primitive Schläger auf beiden Seiten. Also aus welcher Welt muss man kommen, dass man da das akzeptiert, dass Volksvertreter gewalttätig angegriffen werden und wenn sie sich dann nicht einfach nur auf den Boden werfen und es über sich ergehen lassen, dann werden die als primitiver Schläger verunglimpft. Das ist schon einfach krass, ja.
Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und ja, hoffe, dass die drei, die da betroffen waren, das nicht nachträglich irgendwie lange mit sich rumschleppen und ja, vielleicht bei der nächsten Veranstaltung dann auch wieder mit dabei sind und ihr Recht ausüben, an solchen Versammlungen eben teilzunehmen. Vielen Dank.
Sehr gut, vielen Dank.
Ronsheimer ist fassungslos darüber, dass er als Nazi beschimpft und in seiner freien Berichterstattung eingeschränkt wurde. Ich bin fassungslos, wie ein erfahrener Reporter so unfassbar naiv sein kann, zu glauben, dass es nicht jeden treffen könnte. Er ist überrascht, dass es die Guten sind, die Linken, die doch nur die Demokratie verteidigen wollen, von denen er das wirklich nicht erwartet hätte. Zumindest nicht den Angriff auf seine Person. Ein Stück weit impliziert er damit ja auch, naja, also bei anderen könnte er das verstehen. Er habe ja nicht mal provokante Fragen gestellt. Ja, okay, heißt das dann automatisch, jemand, der dann provokante Fragen stellt, was auch in der freien Presse und Berichterstattung problemlos möglich sein sollte, dass das dann wiederum gerechtfertigt sei? Die Rechtfertigungen Ronsheimers, die wirken so ein bisschen wie so ein strampelndes Kind, was langsam in diesem Wasserpool voller linksgrüner Wokeness untergeht und aber nicht merkt, dass der Rettungsring, der ihm zugeworfen wird, ganz klein an der Seite irgendwo auch AfD draufstehen hat. Er will das nicht begreifen. Meine Hoffnung für eine Einsicht Ronsheimers, die halten sich durchaus in Grenzen. Er wird sich künftig weiter dem linken Mainstream anbiedern und immer wieder betonen, dass der Großteil ja friedlich war. Was ich schon erklärt habe, das halte ich für ein sehr, sehr schwaches Argument. Es ist hier eine wirklich peinliche Nummer und er hat sich hier eindrucksvoll selbst entlarvt. Das hier ist die Realität von Medien, die kritisch über Linksextremisten, über Linksextremismus in Deutschland berichten, lieber Paul. Sie machen exakt dasselbe wie du, nur mit weniger Budget in der Hinterhand, News vielleicht mal außen vor gelassen, und sie erleben das jeden einzelnen Tag. Jeden Tag erleben sie, wie die Pressefreiheit in Deutschland mit Füßen getreten wird, wie die Polizei wegschaut, wie die Polizei nicht, einfach wahrscheinlich auch aufgrund der schieren Masse, gar nicht dagegen vorgehen kann, gegen die sämtlichen Verstöße, gegen das Vermummungsverbot beispielsweise, oder tatsächlich jeden Gewalttäter dort oder jede Gewalttat der Extremisten zur Anzeige zu bringen. Das, was du hier erlebt hast, was Paul Ronsheimer erlebt hat, ist nur ein ganz, ganz kleiner Vorgeschmack dessen, was sich die bösen rechten Medien, aber auch jeden, der in irgendeinem Zusammenhang mit der AfD steht, regelmäßig gefallen lassen müssen. Ob das demolierte Autos, zerstochene Reifen sind oder körperliche Angriffe, Übergriffe oder sei es nur diese omnipräsente, diese ständige Bedrohungslage in Deutschland. Schreibt mir sehr gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare, auch zu Ronsheimers Podcast, zu seinen Äußerungen dazu. Das habe ich alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Falls ihr in Zukunft auf dem Kanal keine Videos mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr sehr gerne den Kanal abonnieren. Die Möglichkeit, meine Arbeit zu unterstützen, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Entweder über PayPal oder über Patreon. Oder ihr klickt auf den Link von Hörner. Hörner Schreibwaren aus Dresden. Über den Affiliate-Link erhalte ich ein wenig Provision. Und mit dem Code Morgenstern10 könnt ihr 10% auf eure erste Bestellung sparen. Ich habe mittlerweile unzählige Produkte von Hörner. Schreibwaren, die Mappe, die Tasche und so weiter. Viele, viele in meinem Freundes-, Bekannten-, Familienkreis mit den Stiften schon beschenkt. Die kann man individuell, kann man dort etwas eingravieren lassen. Schaut euch das gerne mal an. Ist auch ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk, falls ihr da noch keine Idee habt. Und damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich sage Tschüss und bis dahin macht's gut.